Eucharistie, Quelle und Höhepunkt des christlichen Lebens, die Heilige Messe tiefer mitfeiern, das ist heute unser Thema und dazu begrüßt Sie Marion Kuhl. Die Heilige Messe ist keine Show, keine Unterhaltungsrunde, keine Konzertaufführung, sondern Quelle und Höhepunkt des christlichen Lebens, wie es im Zweiten Vatikanischen Konzil über die Eucharistie heißt. Viele haben der Kirche den Rücken gekehrt, manche gehen noch ab und zu an Feiertagen zur Heiligen Messe, sitzen sie ab, andere gehen gerne zur Messe, aber verstehen nicht die Bedeutung der einzelnen Elemente. Um die Heilige Messe tiefer und fruchtbarer mitfeiern zu können, haben wir eine Reihe angesetzt, um Schritt für Schritt die Schönheit der Liturgie kennenzulernen und besser an ihr teilnehmen zu können. Heute ist der zweite Teil unserer Reihe, durch die uns Pfarrer Andreas Fuchs aus Wetzikon in der Schweiz führt. Grüß Gott, Herr Pfarrer Fuchs.
Ja, grüß Gott.
Schön, dass Sie heute wieder bei uns sind zu dieser Reihe. Für alle, die den ersten Teil verpasst haben, um was ging es denn da?
Ja, man kann sagen, auf die eine Seite haben Sie natürlich schon was verpasst, auf die andere Seite haben wir mit der Messe noch nicht ganz so wirklich richtig begonnen. Das heißt, es ging vor allem um die Vorbereitung auf die Messe, die entferntere und auch die nähere, sprich eben auch um den Weg zur Kirche und dann um den Weg in der Kirche, das heißt um den Einzug, um die Einzugsprozession, dann die Begrüßung Christi, das heißt den Altarkuss im Konkreten, was der Altar auch bedeutet. Und daneben haben wir jetzt dann kaum so richtig wirklich begonnen mit dem Kreuzzeichen zu Beginn, wo wir uns ganz in Gott hineinstellen, in den Namen Gottes hineinstellen, eben dass wir auch so zeigen, wir feiern die Heilige Messe nicht im eigenen Namen, sie ist nicht unsere Erfindung, unser Werk, sondern das Werk Gottes. Im Namen des dreifaltigen Gottes feiern wir es und wir stellen uns eben auch geistigerweise unter das Kreuz, dann nachher später auch eigentlich in sakramentaler Art und Weise sind wir dann auch unter dem Kreuz und da sind wir stehen geblieben.
Dann freuen wir uns auf Ihre Auslegungen jetzt.
Ja, nach dem Altarkuss und dem Kreuzzeichen begrüßen wir oder grüßt der Priester die Gläubigen. Bis anhin waren es Begrüßungen an den Herrn, eben der Einzug, die Kniebeuge vor dem Tabernakel, der Kuss des Altares. Und jetzt kommt der Gruß an die Gemeinde. Aber eigentlich ist es auch ein Gruß an den Herrn, weil das Volk eben nicht einfach irgendeine Volksversammlung ist, sondern weil das Volk Gottes, die Gläubigen, eben das Volk Gottes sind, weil es Gottes Volk ist. Er begrüßt sie, indem er spricht einer eigentlich der schönsten Grüße, wenn nicht der schönste und einer der schönsten Wünsche, auch der Herr sei mit euch. Und so ist der Priester gleichsam Mittler zwischen Himmel und Erde. Das heißt, er begrüßt mit dem Altarkuss zuerst die himmlische, die triumphierende Kirche. Wir haben gesehen, wie die Märtyrer da die Reliquien der Märtyrer im Altar oftmals oder meistens praktisch immer sind. Und dann, nach diesem Gruß an die himmlische Kirche, begrüßt er die Kirche auf Erden mit diesem wunderbaren Gruß, der Herr sei mit euch, nämlich um Heil und Segen auf sie herabzurufen. Und dazu breitet er die Hände aus. Auch diese Ausbreitung der Hände, man macht das nicht einfach so zum Spaß oder weil man es eben so macht, sondern es ist auch eine schöne, wunderbare Bedeutung. Es ist gleichsam auch wie eine symbolische Umarmung. Eben man öffnet nicht nur die Hände, sondern eigentlich auch das Herz. Der Priester öffnet das Herz für Gott, er öffnet es, aber auch für all jene, die Eigentum Gottes sind, Volk Gottes sind. Dieser Gruß, der Herr sei mit euch, ist keine Erfindung der Kirche, sondern der ist sehr schön biblisch auch verwurzelt. So begrüßt zum Beispiel im Alten Testament schon im Buch Ruth im 2. Kapitel Ruth seine Schnitter auf dem Feld mit diesem Gruß, der Herr sei mit euch. Auch der Engel grüßt Gideon im Buch Richter im 6. Kapitel mit genau diesem Gruß. Und Azaria begrüßt auch Asa im 2. Buch der Chronik bei 15,20 mit diesem Dominus Tecum oder Dominus Vobiscum, der Herr sei mit euch, der Herr ist mit euch, er soll mit dir sein. Und auch im Buch Jesaja im 7. Kapitel heißt es, wo es heißt, dieses Zeichen, das Gott schenken wird von sich aus, seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, sie wird einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel, Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns, eben Dominus Nobiscum, eben der Herr, Gott ist mit uns. Und so auch der heilige Paulus im 2. Thessalonicher Brief 3,16 schreibt er eben auch den persönlichen Gruß, der Herr sei mit euch allen. Und es ist auch schön, wenn der Priester eben wirklich auch dies als persönlichen Gruß auffasst, nicht, dass er jetzt individuell irgendetwas noch dazu erfinden müsste, sondern eben, dass er auch sein ganzes Herz da reinlegt, dass er eben auch wirklich nicht nur seine Hände, sondern auch sein Herz öffnet für das Volk Gottes, dass er wirklich all diese Gaben Gottes, die er bekommen hat und in der Heiligen Messe bekommt, dem ihm anvertrauten Volk Gottes schenkt. Und schlussendlich begrüßt auch der Erzengel Gabriel Maria im Lukas-Evangelium im 1. Kapitel mit der Herr ist mit dir, Dominus Tecum. Und dieser Gruß, der Herr sei mit euch, eben auf Lateinisch, Dominus Vobiscum, hat eigentlich zwei Bedeutungen oder dort fehlt das Verb. Es heißt einfach der Herr mit euch. Nun kann man übersetzen, und so wird es auch übersetzt in der heutigen Liturgie, der Herr sei mit euch. Also ein Segenswunsch. Der Herr soll mit euch sein, er soll bei euch sein, er soll in euch sein, mit euch wohnen, in eurem Herzen sein. Eben einer sicher der schönsten Segenswünsche. Oder man könnte theoretisch auch übersetzen mit der Herr ist mit euch, um noch viel mehr eine Tatsache auszudrücken. So wie Johannes dem Petrus im Evangelium sagt, im 21. Kapitel, da beim wunderbaren Fischfang, es ist der Herr, eben Dominus ist, er ist es. Nun eben beide Bedeutungen sind sehr schön, dieser Segenswunsch, der Herr soll mit euch sein, der Herr sei mit euch und eben auch die Tatsache, ja, der Herr ist mit uns, er ist der Immanuel, der zu uns spricht, der für und mit uns betet, der sein Leben für uns hingibt. Und dieses der Herr sei mit euch kommt in der Heiligen Messe heute genau viermal vor. Nämlich schön eigentlich verteilt, könnte man sagen. Einmal am Anfang, eben da, wo wir jetzt stehen. Dann auch ganz am Schluss vor dem Segen. Und dann so bei den Höhepunkten der beiden großen Teile der Heiligen Messe, der Liturgie des Wortes und der eucharistischen Liturgie, der Eucharistiefeier. Nämlich bei der Liturgie des Wortes vor dem Evangelium grüßt der Priester auch die Gemeinde mit der Herr sei mit euch und dann auch vor dem Hochgebet, dem Höhepunkt der eucharistischen Liturgie, grüßt er auch der Herr sei mit euch, führt es dann auch noch weiter aus, eben erhebet die Herzen und so weiter vor der Präfation. Nun, so schön wie der Gruß ist, der Herr sei mit euch, so schön ist eigentlich dann auch die Antwort. wir antworten mit und mit deinem Geiste. Es ist ein Gegengruß und es ist nicht einfach so oberflächliche Förmlichkeit, so wie wenn jemand einem Danke sagt, dass man dann Bitte sagt und sich vielleicht auch nicht viel dabei überlegt, sondern es ist eben ein Gegengruß. Das heißt, er nimmt den Segenswunsch des Priesters, der Herr sei mit euch, er soll mit euch sein. Er nimmt diesen Segenswunsch des Priesters auf und wünscht ihm auch dasselbe. Der Herr sei auch mit dir. Und so wird es auch in einigen Sprachen übersetzt, wenn der Priester eben diesen Segenswunsch spricht, der Herr sei mit euch, antwortet das Volk, und auch mit dir. Aber eigentlich ist es viel, viel schöner, dass es heißt auf Deutsch, und das ist sehr schön, dass es so übersetzt ist, und mit deinem Geiste. Denn es erinnert auch ein wenig daran an die Weihe, an die Priesterweihe. Dort hat der Bischof über die Priester gebetet, bei der sogenannten Weihepräfation, beim Weihegebet, durch das man durch Handauflegung und dieses Gebet zum Priester geweiht wird. Dort betet der Priester: erneuere in ihnen der Geist der Heiligkeit. Und am Beginn der Weihe hat man auch das Veni Creator Spiritus, komm Schöpfergeist, komm Heiliger Geist, gebetet. Und schließlich ist der Priester ja, und soll es von ganzem Herzen sein, ein Geistlicher, das heißt eine geistliche Person, eine Person, die im Geist, im Heiligen Geist lebt, oder wie ich letztens auch gelesen habe, wie Papst Benedikt der 16. polnischen Priestern einmal im Jahr 2006 gesagt hat, ihr müsst nicht Spezialisten im Bauwesen, in der Politik oder sonst wo sein. Vom Priester verlangt man das nicht, das ist nicht seine ursprüngliche Berufung, sondern vom Priester verlangt man, dass er Spezialist im geistlichen Leben ist, Spezialist für die Dinge des Geistes, speziell dafür da, ausgebildet und wirklich Experte in der Begegnung mit Gott, eben in diesem Geistesaustausch, könnte man auch sagen, der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste, dieses Zusammenbringen von Gott und den Menschen, Gott den Menschen schenken und die Menschen zu Gott führen. Das zeichnet den Priester eben aus. Das macht er im Heiligen Geist, oder noch viel mehr, dass er es macht, wirkt der Heilige Geist. Der Priester gibt sich Mühe, die Menschen so zu öffnen, damit sie eben den Geist Gottes, damit sie den Herrn in ihren Herzen empfangen. Deshalb ist es schön, dass wir eben wirklich diese Antwort geben dürfen und mit deinem Geiste, dass wir im Priester den Geistlichen entdecken, jenen, der uns den Geist Gottes schenkt, jenen, der uns eben öffnet für den Geist Gottes. Und so sagt die Gemeinde eigentlich, was sie von ihrem Priester denkt. Der Herr ist mit dir. Sie drückt so aus, dass im Priester sie Christus begegnet. Und es wäre schön, wenn das wirklich so ist, dass die Priester wirklich sich so um die Heiligkeit, um die Geistigkeit so kümmern und diese Spiritualität, dass sie wirklich Geistliche sind, dass sie nicht nur sakramental mit Christus gleichgestaltet sind, sondern auch wirklich in ihrem Leben. Deshalb feiern wir ja auch das Jahr der Priester, damit die Priester sich dessen wieder neu bewusst werden, wozu sie berufen wurden, und damit die Gläubigen auch wieder intensiv für die Priester beten, damit sie wirklich Geistliche sein können. Und so wünscht das Volk Gottes, dass der Herr mit dem Priester sei, wenn er sein Evangelium verkündet. Das heißt eben, deshalb ist der Gruß auch vor dem Evangelium. Dann auch, dass der Herr mit dem Priester sei, wenn er dann zu den Menschen geht, beim Segen am Schluss. Der Herr sei auch mit dem Priester, wenn er das Opfer der Heiligen Messe feiert, eben zu Beginn der Präfation des Hochgebetes. Das heißt, das Wort, das Wesen, das Handeln, das Entscheiden und Geben sollen im Priester Christus förmig sein. Er soll nicht nur ein alter Christus, ein anderer Christus heißen und genannt werden, sondern er soll es eben mit tiefstem Herzen sein. Deshalb haben wir ja auch die heiligen und heiligmäßigen Priester gerne, weil wir in ihnen eben wirklich Christus entdecken, weil es uns da ganz einfach fällt, weil wir da eigentlich gar keinen großen Glaubensakt setzen müssen, weil es irgendwie wie sichtbar ist, da wirkt Christus, da ist Christus gegenwärtig, da wirkt der Geist Gottes in diesem Priester. So war es beim heiligen Pfarrer von Ars, beim heiligen Don Bosco, beim heiligen Pio von Pietrelcina, bei Pater Pio und vielen, vielen anderen heiligen und auch heiligmäßigen Priestern. Es war viel einfacher zu glauben, dass Christus wirklich im Priester wirkt, weil man es wie sichtbar gesehen hat, weil man eben das begreifen konnte. Weil das aber leider nicht im Leben jedes Priesters und leider auch nicht im Leben jedes Gläubigen so ist, denn dort sollte das ja eigentlich auch so sein, an einem anderen Ort, eben mitten in der Welt, in der Arbeitswelt, in der Familien und so weiter, machen die Gläubigen auch Christus, den Herrn, gegenwärtig. Weil das aber nicht immer so ist, weil wir schwache Menschen sind, müssen wir immer wieder unsere Schwachheit bekennen. Deshalb beten wir zu Beginn der Heiligen Messe auch das sogenannte Schuldbekenntnis. Wir gestehen Gott und auch uns selber ein, dass wir keine Helden sind, dass wir nicht immer das tun, was Gott von uns verlangt, dass wir eben nur klein sind vor diesem großen, allerheiligsten Gott. Das Schuldbekenntnis hat seinen Ursprung eigentlich in der sogenannten Prostratio am Karfreitag und bei der Erteilung der Weihen. Die Prostratio, das heißt, dass sich niederwerfen, dass sich ganz klein machen, dass niedergestreckt sein auf dem Boden. Vielleicht haben Sie das schon mal beobachtet oder können Sie es am Karfreitag auch beobachten. Nach dem Einzug werfen sich der Priester, je nachdem auch die Ministranten hin, wir knien hin oder wenn die Priester, die Diakonen oder die Bischofsweihe erteilt wird, wirft sich der Kandidat eben auch hin, streckt er sich flach auf dem Boden aus. Und es ist dies ein Zeichen der Demut, nicht der Trauer, auch wenn es am Karfreitag ist. Das heißt, die Majestät Gottes wirft mich zu Boden, zwingt mich zur Huldigung. Und diese Huldigung wurde in der Antike vor Königen vollzogen. Das heißt, wir machen uns klein vor dem allmächtigen Gott. Wir beten an, weil er so groß, so erhaben, so heilig ist. Dann durch die fränkische Sitte, durch den Einfluss des Frankenreiches kam diese Haltung auf. Jede Handlung soll auch durch ein Gebetswort begleitet werden. Zuerst warf man sich einfach nieder, so wie es am Karfreitag ist. Und dann, ab dem 9. Jahrhundert, gibt es auch Formeln, die dieses Bekenntnis, dieses Kleinsein, diese Schuldhaftigkeit vor Gott ausdrücken. Und so im 11. Jahrhundert hat sich dann das Schuldbekenntnis schon eigentlich relativ fest herausgebildet. Nun, das ist der Ursprung. Was ist die Bedeutung? Warum tun wir das? Es ist auch wieder sehr biblisch verwurzelt. Wenn wir zum Beispiel im Lukas-Evangelium im 18. Kapitel an den Zöllner im Tempel denken, wo da ein Zöllner und ein Pharisäer im Tempel beide beten, der eine stellt sich vorne hin, der andere hinten und der Zöllner der sich hinten hinstellt, der wagt nicht einmal zu Gott aufzuschauen. Er schlägt sich an die Brust und bekennt so seine Schulden. Das Schlagen an die Brust ist gemäß Romano Guardini ein wirklicher Schlag. Nicht, er sagt nicht ein zierliches Getue. Und er soll, dieser Schlag, wieder die Pforten unserer inneren Welt fahren und sie durchschütteln. Das also bedeutet es, wenn der Mensch an seine Brust schlägt, sagt er, er weckt sich auf, er rüttelt die innere Welt wach, damit sie Gottes Ruf vernehme. Es ist ein sehr schönes Bild, eigentlich eben dieses Wachrütteln, dieses Klopfen an die Pforten des eigenen Herzens, damit sie aufgehen für die Barmherzigkeit Gottes. Man kann auch sagen, wenn wir auf andere zeigen, sollen wir daran denken, dass mindestens drei Finger immer auch auf uns selber zeigen. Beim Schuldbekenntnis zeigen sie nicht nur auf uns, sondern sie klagen an, sie klopfen an, eben wir zeigen auf uns, nicht auf die anderen. Wir bekennen unsere Schuld und nicht die Sünden der anderen. Und wir sollen uns auch bewusst sein, wenn wir ja in der Heiligen Messe das Opfer des Kreuzes feiern, dass Jesus nicht einfach aus irgendeinem Grund am Kreuz gestorben ist, sondern wegen unserer Sünden. Die Heilige Schrift sagt es ganz klar, eben wegen unserer Sünden ist er gestorben. Wer sagt, ich habe keine Sünde begangen, macht Gott selber zum Lügner, denn die Schrift sagt, er ist für unsere Sünden gestorben, um uns von ihnen zu erlösen. Und deshalb kann man auch sagen, so dieses Klopfen an die Brust, eine andere Deutung sagt, es ist wie ein Ausklopfen. Früher hat man Teppiche ausgeklopft mit einem Teppichklopfer. Man hat sie je nachdem auch noch für andere Dinge, vor allem für Kinder, dann gebraucht, die nicht so ganz gehorsam gewesen sind. Aber man hat eben ausgeklopft. Man hat den Staub aus dem Teppich herausgeklopft, eben diese kleinen Dinge des Alltags. Für die größeren Dinge hat man den Teppich eben auch speziell behandelt. Und so ist es auch in unserem Leben, in unserem sakramentalen Leben, auch für die größeren Sünden, für die größeren Dinge. Da ist eben nicht nur ein Ausklopfen genügend, sondern da muss man schon ein Vollbad nehmen, am schönsten in der heiligen Beichte. Aber es ist auch schön, dass wir uns bewusst sein dürfen vor Gott, dürfen wir, so wie wir sind, zu ihm kommen. Wir müssen uns nicht verstellen. Wir dürfen uns wirklich eben hinstellen oder hinknien oder sogar eben früher auch hinwerfen und uns bewusst werden mit unseren eigenen Werken, die wir vielleicht dachten, sie seien so glorreich, mit unseren eigenen Werken können wir und müssen wir auch nicht bestehen. Wir dürfen unsere Kleinheit vor ihm bekennen, damit er seine Barmherzigkeit an uns erweisen kann.
Für alle, die später hinzugekommen sind, bei Radio Horeb und Radio Maria geht es um die Erklärung der Heiligen Messe, Eucharistie, Quelle und Höhepunkt des christlichen Lebens. Wir sind beim Kyrie angelangt. Pfarrer Andreas Fuchs aus Wetzikon in der Schweiz legt uns diese Stellen aus.
Ja, auf das Schuldbekenntnis folgt dann das Kyrie Eleison oder das Herr, erbarme dich unser. Der Ursprung liegt in dem Prozessionsgesang des sogenannten Stationsgottesdienstes. Der Stationsgottesdienst, das gibt es hierzulande auch noch, aber wahrscheinlich eher weniger, vor allem in Rom auch, diese sogenannten Stationsgottesdienste haben außerhalb der Kirche begonnen, wo die Heilige Messe gefeiert wurde, in einer anderen Kirche eben. Da hat man eine Station, eine Statio gehalten und ist dann feierlich zur eigentlichen Kirche, wo man die Heilige Messe gefeiert hat, gezogen. Und da hat man unterwegs auch gebetet und die Antwort war jeweils eben Kyrie eleison. Das ist nicht lateinisch, wie auch schon jemand einmal gemeint hat, sondern es ist griechisch. Also wir sprechen in jedem Gottesdienst beinahe mindestens etwa drei verschiedene Sprachen. Meistens ist es die Muttersprache, das Amen ist dem Hebräischen entnommen und je nachdem eben auch noch dieses Kyrie eleison, oder wir können es auch auf Deutsch beten, dann sind es dann nur zwei Sprachen. Nun eben, entweder aus dem Stationsgottesdienst beim Prozessionsgesang oder auch ist es entnommen, je nachdem von früher, aus dem Eröffnungsritus der Oration des Tagesgebetes. Also wenn kein sogenannter Stationsgottesdienst gefeiert wurde, wenn man nicht von einer anderen Kirche in die eigentliche Kirche einzog, dann fand ein feierlicher Einzug in die Kirche statt, der Eröffnungspsalm oder der Einzugspsalm, wie wir letztes Mal gesehen haben, dann kam das Kyrie, das dann das Tagesgebet oder die Oration eröffnete. Es ist eine zweimalige oder dreimalige Anrufung. Der Gregor der Große hat dann das eigentlich so festgelegt und hat es auch auf die neun Engelchöre gedeutet. Wenn man eben dreimal das Kyrie eleison, dreimal das Christe eleison und wiederum dreimal das Kyrie eleison singt oder betet, dann sind es eben insgesamt neun dieser Anrufungen, eben gedeutet dann vom Gregor dem Großen auf die neun Engelchöre. Es zeigt eben auch an, dass wir an der himmlischen Liturgie teilnehmen, dass die Engel und die Heiligen auch immer da sind. Heute ist es üblich, dass man es nur noch zweimal betet, also einfach insgesamt dann sechsmal, und es wird oftmals dann auch trinitarisch gedeutet, eben auf Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber das ist eher eine spätere Deutung. Ursprünglich ist es klar, christologisch beziehen sich alle drei Anrufungen auf Christus, den Herrn. Dieses Kyrie eleison hat auch eine außerkirchliche Wurzel. Es war eigentlich die Akklamation, der Ruf, die Akklamation, die man einem König, einem Feldherrn oder einem Triumphator zurief, wenn er da von seinem Triumphzug nach Hause kam. So begrüßte man ihn. Vielleicht etwa so, wie wenn man irgendwie bei einer Sportveranstaltung irgendwie eben diesen Athleten auch etwas zuruft. In der Schweiz ist das dann meistens irgendwie Hopp oder Hopp Schweiz, oder in Frankreich ist es Allee, oder sonst in Deutschland weiß ich jetzt selber nicht, was man dann zuruft, aber das wissen Sie bestimmt besser. Eben ein Ruf des Ansporns, des Jubels, der Freude. Es ist aber auch mit dem verbunden, und beim Kyrie eleison kommt das sehr schön auch zum Ausdruck. Es ist auch eine Bitte damit verbunden, dass der Herrscher seine Hand öffnen möge und nun auch seine Huld erweise über die Menge ausstreuen soll. Eben Kyrios, der Herr, der Herrscher, dass man ihn preist, und auf der anderen Seite auch eleison, erbarme dich uns, eben denk auch an uns, jetzt wo du gesiegt hast, denk nicht nur an dich selber, sondern lass doch auch uns von diesem Sieg etwas zukommen. Kyrios ist ein antiker Herrschertitel. Und die Christen haben diesen Herrschertitel auf Christus, den Herrscher, den eigentlichen König, angewandt. Und andererseits ist das Kyrios oder eben Kyrie die Übertragung des Namens Gottes im Alten Testament. Man hat den Namen Gottes aus Ehrfurcht nicht ausgesprochen, sondern hat ihn umschrieben und hat ihn eben oftmals auch mit dem Kyrios umschrieben. Oder wenn der Name Gottes, Yahweh, stand im Text, dann hat man nicht Yahweh gesagt, sondern eben Kyrios oder Adonai, das heißt auch der Herr. Und das war irgendwie eigentlich der Titel auch für Gott, der Titel für Christus, zeigt auch an, dass Christus ganz klar der Sohn Gottes ist, dass er Gott ist, dass er mit diesem Gottes Titel bezeichnet wird. Nun, was bedeutet das Kyrie Eleison? Einerseits gehört es zur Eröffnung des Gottesdienstes, eben dieses Gebet zum Hinschreiten an den Altar oder der Eröffnung der Oration des Tagesgebetes. Das bedeutet, lobend treten wir vor Gott. Bestimmt eben, wir haben vorhin gesehen, wir bekennen auch unsere Schuld, wir sind uns unserer Kleinheit bewusst, aber wir kommen nicht so zerknirscht, dass wir uns beinahe nicht mehr vor Gott trauen, sondern wir loben ihn, wir preisen ihn, wir huldigen ihm, wir freuen uns, dass er mit uns Gottesdienst feiert, dass er eben mit uns ist. Es ist auch eine Huldigung, dieses Kyrie Eleison, zur Ehre Gottes. Schon der heilige Thomas hat bekannt, mein Herr, eben Kyrios, mein Herr und mein Gott, als ihm Jesus erschienen ist, nachdem er so ungläubig gewesen ist, aber gläubig geworden ist. Und Paulus sagt auch im Philipperbrief, im 2. Kapitel, jedes Knie wird sich beugen, denn eben Kyrios ist Jesus Christus. Jesus Christus ist der Herr, eben der Kyrios, der Herrscher, der König schlechthin. Einerseits dieses eben Kyrie, wir bekennen Gott, den Herrn, er ist der eigentliche Herr, er ist unser Herr, wir huldigen ihn, wir freuen uns, dass er mit uns einzieht, mit uns da ist und betet und für uns eintritt. Und dann das Eleison, das erbarme dich oder erbarme dich unser, da erfrieren wir eben auch wie die Menge, die Huld erweise dieses Christus, des Königs, des Herrn. Das heißt, wir erfrieren Gottes Gnade zu unserem Heil, so wie die Blinden von Jericho, so wie jene Menschen des Evangeliums, die eben auch riefen, Herr, erbarme dich, Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns, eben Eleison, Herr, Kyrie Eleison. So wollen auch wir unseren Herrn anrufen, ihn um seine Gnade bitten. Auf das Kyrie folgt das Gloria. Und Kyrie und Gloria bilden wie eine innere Einheit. Es haben beide eigentlich das gleiche Thema, Jubel und Erbarmen. Eben dieses Thema, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden seiner Gnade. Eben Ehre sei Gott, Kyrie und auch Eleison, Friede oder Erbarmen den Menschen. Denk auch an uns. Beides, nur ist das Kyrie ein wenig kürzer und das Gloria viel ausführlicher. Aber vom Thema her, von dem inneren Zusammenhang her, bilden beide eine innere Einheit. Nun, das Gloria, das auf das Kyrie folgt, heute beten wir es an den Sonntagen und an den Festen und Hochfesten, ist ursprünglich ein Osterlied, kein Weihnachtslied. Das hat mich bei der Vorbereitung eigentlich auch erstaunt, denn irgendwie das Gloria, das verbinden wir mit Weihnachten, weil doch eben die Engel an Weihnachten das Gloria singen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden seine Gnade. Das ist doch eben das Weihnachtslied. Aber von der Geschichte her ist das nicht so. Denn an Ostern, da wurden, und da werden auch heute noch die Glocken geläutet, wenn das möglich ist. Und die Orgel spielt wieder, nachdem sie am Gründonnerstag schon gespielt hat und die Glocken damals auch beim Gloria geläutet hat, weil das eben auch zusammengehört. Aber nachher haben Glocken und Orgel geschwiegen oder sind sie nach Rom gegangen, die Glocken, wie man ja auch so schön sagt, eben um zu schweigen, um dann nachher den Sieg, den Sieger auch wieder zu preisen. Gregor der Große sagt auch, der Priester soll das Gloria nur an Ostern singen. Später dann auch an anderen Festen. Und noch im 11. Jahrhundert fragte man sich, warum wird das Gloria nicht einmal an Weihnachten gesungen? Also es ist kann sagen, noch eine relativ junge Entwicklung, dass das Gloria eben auch an Sonntagen und allgemein bei Festen und Hochfesten gesungen wird. Das ist erst ab dem 12. Jahrhundert so. Das Gloria ist dreiteilig, es ist also trinitarisch aufgebaut, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, so wie wir dann auch noch später einmal sehen werden, das Glaubensbekenntnis auch dreiteilig, eben Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist aufgebaut ist. Die Wurzeln des Glorias liegen wiederum in einem staatlichen Zeremoniell, ganz ähnlich wie das Kyrie Eleison, das heißt ein siegreicher Feldherr kam im Triumphzug und kam da in die jubelnde Menge und es wurden immer neue Titel für den Sieger herausgefunden oder man rief dem Sieger immer wieder neue Titel zu. Und so sehen wir es auch beim Gloria, da sagt man ja in ähnlicher Weise eben auch, wie viele Titel, wir loben dich, wir beten dich an, wir preisen dich, wir sagen dir Dank oder Herr und König, du allein bist der Heilige, du allein der Herr, du allein der Höchste und so weiter, sind viele, viele Huldigungen, viele Titel, die man da eben auch dem Christus, dem König, dem Sieger, eben dem Triumphator, der kommt, um sich zu zeigen, eben an Ostern, deshalb ein Osterlied, ursprünglich, weil er an Ostern den Feind besiegt hat, triumphiert hat, gesiegt hat. Und so jubeln wir ihm zu in diesem Kyrie, im Gloria, in dieser Huldigung an Christus, den König, und auch die Bitte um Erbarmen, dass er an uns denkt, eben nimm an unser Gebet, erbarme dich unser, auch das kommt im Gloria vor. Gloria
Deo. Radio Horeb und Radio Maria, die Sendung Spiritualität geht heute um die Auslegung der Heiligen Messe. Ihnen, Herr Pfarrer Fuchs, herzlichen Dank für diese Erklärungen.
Ja, bitte, ist gern geschehen.
Wenn jetzt manche sich fragen, ja, am Morgen komme ich da zur Messe vielleicht halbwegs noch reingestolpert und dann kommen diese Schritte, Schuldbekenntnis, Kyrie und so, läuft das nicht manchmal etwas routinemäßig ab oder beziehungsweise haben Sie einen Tipp, dass man nicht mit den Lippen jetzt einfach das Schuldbekenntnis da betet, sondern dass man das mit dem Herzen auch mit vollzieht?
Ja, ich denke, vielleicht ist wichtig, dass man zuerst sieht, wir, ich würde mal sagen, sezieren das ja ein bisschen so oder schauen das ganz genau an. Und wenn wir dann das nächste Mal wieder in die Messe gehen, merken wir, wie schnell das eigentlich geht, dass man da gar nicht sich an alles erinnern kann, vielleicht noch irgend an etwas, aber man kann sich nicht auf alles konzentrieren. Es ist auch eigentlich gar nicht eine Konzentrationssache, sondern eine Sache der Sammlung. Das heißt, noch viel wichtiger ist, als dass man mit dem Kopf dabei ist, der darf und soll sicher auch dabei sein, ist, dass man mit dem Herzen dabei ist. Eben deshalb ist es auch schön, oder deshalb beten wir in der Heiligen Messe eigentlich immer auch mit Leib und Seele. Wir, gerade beim Schuldbekenntnis ist das auch schön, wenn wir da auch was tun können, wenn wir uns an die Brust klopfen können, wenn wir auch eben nicht jede Silbe eben so ganz gesammelt beten können und was dann alles dahinter steht, das würde uns ja überfordern. Es ist der Gottesdienst ist keine intellektuelle Veranstaltung, sondern es ist Feier Gottes. Deshalb eben wichtig ist vielleicht, dass wir uns nicht selber überfordern, dass wir jetzt denken, ich muss jetzt alles, was ich irgendwo gelesen oder gehört habe, immer bei jedem Wort damit bedenken, das wäre zu viel. Wir dürfen auch einfach etwas herausgreifen. Es gibt eine schöne Lesehure, wo das so steht, wenn du die Heilige Schrift liest, dann ärgere dich nicht darüber, dass du eben bei der Heilige Schrift wie so eine Quelle ist, lebendigen Wassers, ärgere dich nicht darüber, dass du nicht die ganze Quelle austrinken kannst, sondern freu dich daran, dass du etwas schöpfen kannst, dich daran laben kannst, dass du deinen Durst für den Augenblick stillen kannst, aber dass du immer wieder zu dieser Quelle gehen kannst und wieder neu schöpfen kannst. Ich denke, das gilt auch für die Heilige Messe. Wir dürfen auch einfach uns freuen daran, dass uns vielleicht wieder etwas neu aufgegangen ist in einer Heiligen Messe, dass wir wieder etwas neu entdeckt haben. Vielleicht eben auch nur gerade, wenn das Kyrie Eleison oder das Gloria ist, dass wir das vielleicht als Stoßgebet, Kyrie Eleison, neu entdeckt haben oder als Motto für die Woche, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Ich möchte Gott die Ehre geben, ich möchte für das Heil der Nächsten sorgen, dass wir das wieder gewonnen haben. Ich denke, eben das ist vielleicht so ein bisschen der Ratschlag, den ich geben möchte. Einfach auf etwas schauen, was einem aufgegangen ist, was einem Freude bereitet hat, was man neu entdeckt hat.
Liebe Zuhörer, wir haben einen Hörer, der sich mit eingebracht hat, wenn Sie sich kurz vorstellen. Grüß Gott, Sie sind schon auf Sendung.
Eine Frage. Wenn man so in der Kirche bei der Messe ein Bonbon im Mund hat und geht dann zur Kommunion, ist das zulässig? Wenn man es nimmt, dann kann man nur, wenn man die Husten hat.
Also man ist krank sozusagen.
Das ist zwar schon ein paar Sendungen weiter, das kommt dann bei der Heiligen Kommunion noch, aber ich gebe auch gern jetzt schon Antwort. Nun, die Kirche sagt eben, man soll sich dem Leib nach und dem Geist nach auf die Heilige Kommunion vorbereiten. Dem Geist nach, der Seele nach, dass sie sogenannten Stand der Gnade ist, das heißt, dass sie in der Freundschaft, in der Liebe Gottes ist, dass sie das Leben Gottes hat, das heißt eben, dass sie keine Todsünde begangen hat. Todsünde heißt, dass man das Leben Gottes durch eine schwere Sünde verloren hat, dass man da zuerst wieder beichten würde, wenn das geschehen sein sollte. So bereitet man sich der Seele nach vor, dass man auch glaubt, wen man empfängt, dass man sich bereitet innerlich nach Christus sehnt und dann dem Leibe nach. Früher war das von Mitternacht an, dass man überhaupt nichts essen und trinken durfte. Heute ist es eine Stunde vor dem Empfang der Heiligen Kommunion, dass man auf Essen und Trinken verzichtet. Ausgenommen ist dabei Wasser und Arznei. Wenn man also erkältet ist und ein Bonbon, ein Hustenbonbon hat eben, das geht auch unter Arznei, dass man nicht husten muss, oder wenn man Halsweh hat, dass man da eben auch Medizin zu sich nimmt, dann ist das auch in Ordnung. Dann darf man, wenn man einfach so, eben wenn man soll sich vorbereiten, wenn man sonst irgendetwas gegessen hat, eine Stunde nicht vor der Messe, eine Stunde vor der Kommunion, dann ist es besser, wenn man nicht zur Heiligen Kommunion geht. Aber im Normalfall, eben wenn man sich auch innerlich bereiten möchte, ein wenig früher schon da ist, dann hat man diese Stunde eigentlich meistens, hält man die ohne weiteres ein.
Gut, danke schön. Alles Gute auch Ihnen. Auf Wiederhören. Wir haben zwei Hörer noch in der Leitung. Zuerst Frau Götzen aus Düsseldorf. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Frau Kuhl. Oh, ich bin etwas heiser, ich hoffe, das stört nicht. Aber ich wollte noch etwas sagen. Erst noch auf Fug zu dem zu dem Kyrie, zu dem Schuldbekenntnis. Ich finde, das ist immer so ein bisschen anonym. Ich komme aus der charismatischen Erneuerung in kleineren Gruppen. Haben wir früher, muss ich schon fast sagen, früher, auch so jeder, der es wollte und konnte, eine persönliche Schuld gesagt. Mir ist klar, dass es in der großen Kirche nicht geht. Aber es geht vielleicht Variationen, damit das Ganze auch vor Gott ernster und dass man vielleicht ein Zettelchen schreibt und nach vorne bringt. Und das auf eine Patene legt und da steht damit auf dem Altar. Wer es will, wer es nicht will, nicht. Oder dass man vielleicht auch die Schuld im Jakobusbrief steht ja, bekennt einander die Schuld. Also nicht nur, es gibt auch die Form, nicht nur der Beichte bei dem Priester, sondern auch, dass man, wenn man also jemanden des Vertrauens neben sich hat, das ist dann keine Vergebung, so habe ich jetzt verstanden im Jakobusbrief, es ist einfach eine Möglichkeit unter Christen, dann zu sagen, also mich bedrückt so sehr, dass ich immer ja meine Kinder anschreie, zum Beispiel. Ne? Und das fände ich eigentlich ganz schön.
Frau Fuchs, was halten Sie davon?
Ja, man irgendwie die Frau schon selber gesagt hat, ist ein bisschen schwieriger auch mit vielen Leuten. Interessant ist, das haben viele früher vielleicht auch nicht verstanden, dass in der außerordentlichen Form des Ritus, also in der sogenannten, auch wie man sagt, tridentinischen Messe, auch dieses gegenseitige Schuldbekenntnis da ist. Zuerst bekennt der Priester eben dem Volk Gottes, stellvertretend dafür stehen die Ministranten, seine Schuld, und nachher sprechen die Ministranten die Vergebungsbitte und bekennen dann ihrerseits wiederum ihre Sünden. Eben dieses gegenseitige Schuldbekenntnis, das man dann eben so vereinfacht hat, dass man vielleicht eben als Verdoppelung aufgefasst hat, aber es bringt eigentlich auch dieses persönliche, dieses gegenseitige persönliche Schuldbekenntnis ein wenig auch zum Ausdruck. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht auch nicht jeder, dass es nicht jedermanns Sache ist, vor dem anderen, so eben auch wenn es vielleicht nur eine leichte Verfehlung war, eben, dass man wütend wird, dass man die Kinder angeschrien hat. Ich denke, viele Menschen haben schon genug Mühe, das überhaupt in der Beichte zu bekennen oder dazu zu stehen. Wenn das dann so, wenn man quasi dazu wie gezwungen wird, kann ich mir vorstellen, dass da viele Menschen sehr, sehr Mühe damit haben. Wenn es in einer kleinen Gruppe so geschieht, wenn ja, dann ist das vielleicht auch wieder etwas anderes.
Danke. Ich stelle mir auch gerade eine Gruppe Italiener vor, wenn die alle anfangen würden, jetzt dann zu schnattern. Das wäre wahrscheinlich auch der Hit für alle. Ja, aber sicher mal ein Punkt wert zum Nachdenken. Danke, Frau Götzen. Alles Gute nach Düsseldorf. Es geht nach Freiburg zu Schwester Elisabeth. Grüß Gott.
Grüß Gott. Herrn Pfarrer Fuchs, Ihnen herzlichen Dank für Ihre Auslegungen, was in der Kirche, ich bin eine alte Frau mit 93, aber was ich vermisse, das Schuldbekenntnis wird fast nie mehr gebetet, nur sofort Kyrie. Wenn ich um Erbarmen bitte, muss ich aber auch wissen, dass ich Schuld habe. Und die Menschen drücken sich heute davor weg und das ist nicht richtig. Warum gehen die Priester das so an?
Ja, es ist halt je nachdem, ich weiß, vielmals wird es gibt auch andere Formen, ich bin jetzt eigentlich nur auf Schuldbekenntnis eingegangen. Es gibt auch zwei weitere Formen, eben dieses Erbarme dich, Herr unser Gott, erbarme dich, denn wir haben vor dir gesündigt. Da bekennt man es ganz eigentlich kurz. Erweise, Herr, uns deine Huld und schenke uns dein Heil. Oder eben diese Kyrienanrufungen mit dem Zwischensatz dazwischen. Oftmals vielleicht auch aus dieser Haltung, eben weil man sich nicht gerne als Sünder bekennt oder vielleicht auch aus den Reaktionen der Gläubigen, die sagen ja jedes Mal dieses Schuldbekenntnis, Gott ist doch gütig, Gott ist doch barmherzig, warum muss ich da jedes Mal meine Schuld bekennen, ich habe ja gar nichts Böses getan. Sicher, wenn wir zum Beispiel beim heiligen Pfarrer von Ars schauen, der sagt, wer den Heiligen Geist hat, sieht alles groß. Und er sagt eben auch, wenn auf unserer Seele nur ein Stäubchen ist, dann ist das wie ein Stäubchen auf einer glasklaren Kristallkugel. Wenn man eben den Heiligen Geist hat, dann sieht man auch dieses kleine Stäubchen als etwas an, das stört, das man loshaben möchte. Und das hat auch mit dem Sünden, mit dem Gottesbewusstsein zu tun, das vielleicht gerade in unserer Zeit nicht besonders ausgeprägt ist. Deshalb ist es umso schöner, wenn man eben dieses Schuldbekenntnis wieder neu sich auch bewusst wird, worum es geht, damit man es ganz bewusst auch bieten kann, nicht einfach oberflächlich. Es geht ja immer um das Innere, dass das eben auch innerlich richtig mitgefeiert werden kann. Und umso schöner ist, wenn man das dann tun kann, ja.
Mhm. Danke, Schwester Elisabeth, auch für die Nachfrage. Eine Hörerin haben wir noch in der Leitung, und zwar Frau Brehm aus Baden-Württemberg. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich wollte zur Frau Götzen ihren Vorschlag etwas sagen. Und zwar könnte doch der Priester ganz kurz darauf hinweisen, dass wir uns jetzt besinnen, was uns ganz besonders bedrängt, und einen kleinen Moment stille lassen, und dann kann jeder das zu Gott hinbringen. Und Gott weiß ja, was uns bedrängt. Das wäre mein Vorschlag gewesen.
Ich glaube, so ist es auch vorgesehen, oder wie ist das, Herr Pfarrer Fuchs?
Ja, eigentlich wäre eine kleine Stille vorgesehen. Es kommt dann auch noch beim Gebet. Es ist eigentlich viel mehr Stille vorgesehen, als wir vielfach halten, weil man irgendwie das Gefühl hat, man möchte die Gläubigen nicht aufhalten. Aber es wäre eigentlich eben, dass man nach der Einleitung, eben der Priester sagt, wir wollen uns besinnen, und dann wäre eigentlich eine kurze Stille angebracht. Eben jeder sich besinnt, wie stehe ich vor Gott, was möchte ich Gott bringen, eben worum möchte ich ihn um Vergebung bitten, und dass man das dann eben so wirklich vor Gott trägt. Das wäre so vorgesehen oder kann man so machen, was dann eben eine kurze Stille heißt. Das liegt dann eben auch wieder im Ermessen des Priesters.
Gut, danke schön für diesen Beitrag, Frau Brehm. Auf Wiederhören. Ja, wir sind ans Ende der Sendezeit angelangt. Für alle, die gerne diese Sendung noch einmal hören wollen, Sie können eine CD bestellen unter der 0700 75 25 75 20, oder Sie gehen auf unsere Homepage unter www.horeb.org, können Sie unser Download- und Podcast-Angebot nutzen. Herr Pfarrer Fuchs, Ihnen herzlichen Dank. Dürfen wir Sie zum Abschluss um den Segen noch bitten?
Ja, wir möchten Gott bitten, dass dieser Wunsch, den der Priester viermal in der Heiligen Messe den Gläubigen schenken darf, der Herr sei mit euch, wirklich eben auch Tatsache wird im Leben eines jeden von uns, dass der Herr wirklich mit uns sein kann, nicht nur während der Feier der Heiligen Messe, sondern auch jeden Augenblick des Alltags, die ganze Zeit über, dass er uns so begleitet und dass er selber uns immer tiefer einführt in dieses größte, wunderbarste aller Geheimnisse der Heiligen Messe. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne und begleite euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke und alles Gute in die Schweiz.
Ja, bitte.
Auf Wiederhören. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.